Ich würde gerne noch mal zurückkommen zu der Hauptverhandlung, die wir sind besuchen. Dort ist ja die Befragung zur Person und zur Sache der Beschuldigten relativ detailliert gewesen.
Ja, das stimmt.
Also man hat richtig gesehen, das Gericht ist gut vorbereitet. Die haben ganz explizit auch Fragen beantwortet haben und haben, das erlebst du auch oft, dass einfach so rudimentär die Anklageschrift kurz durchgefragt wird.
Nein, das ist da nicht gewesen. Es wäre ergänzende Information gewesen, wo er gefragt worden ist, halt nicht beantwortet. Aber.
Genau, eben. Die Beschuldigten haben dann die Aussage verweigert. Wie tust du jetzt das im Gesamtkontext von dieser Hauptverhandlung beurteilen?
Die Aussageverweigerung?
Das Verhalten der Beschuldigten und halt den Entscheid, dass man die Aussage verweigert, ja.
Ja, also das finde ich jetzt mega schwierig als Zuschauer zu bewerten, weil ich habe keine Ahnung, was in diesen Akten drin ist.
Also grundsätzlich kann man ja mal sagen, dass Aussageverweigerung darf ja per se nicht zum Nachteil gewertet werden. Aber trotzdem bist du jetzt dort reingesessen und hast ja einen Eindruck bekommen, wie das allenfalls gewirkt hat.
Ja, also nein, man darf die Aussage verweigern, das hat mich jetzt weder mega positiv noch mega negativ beeinflusst. Das finde ich jetzt nicht, das ist einfach okay, das ist jedem sein Recht. Ich habe es ein bisschen lustig gefunden, dass man zum Teil nicht so weiss, wo anfangen und wo aufhören mit der Aussageverweigerung. Also wenn man so noch seinen Namen und Personalien bestätigt und dann geht es in die Befragung und dann sagt, oh ja, jetzt wäre der Moment, wo ich nichts mehr sagen darf. Oder dann kommt halt eine Frage zum, wenn sie die und die Äußerung zu dem Thema der Verteidigung überlassen, dann sagt man, keine Aussage dabei, würde man dort ein Ja können machen. Das habe ich jetzt als ein bisschen lustig empfunden. Aber
es ist ja dann der eine Beschuldigte, hat ja dann eben angefangen antworten, worauf sein Verteidiger ganz nervös ihm beschieden hat, dass das so jetzt nicht geht. Was ich auch einmal speziell finde, ich meine, grundsätzlich langt ja einfach keine Aussage, aber der eine Beschuldigte hat ja dann immer ein ganzes Sätzchen gemacht, nämlich auf Anraten von meiner Verteidigung mache ich heute keine Aussagen. Und das hat er etwa 20 Mal wiederholt, worauf ihm dann einmal gesagt worden ist, er könne einfach sagen, keine Aussage. Ich finde es lustig, dass es eben so Beschuldigte gibt, wo das psychologisch auch wichtig ist, dass sie sagen, mein Verteidiger hat gesagt und darum sage ich nichts.
Ja, aber ich verstehe das im Fall noch. Nicht 20 Mal vielleicht, aber so bei der ersten Frage würde ich wahrscheinlich das auch genau so sagen. Einfach, dass klar ist, es ist nicht, weil ich bocken will, sondern es hat im Fall eine Strategie dahinter.
Gut, wenn wir gerade bei den strategischen Fragen sind, wann würdest du denn deinem Klienten raten, die Aussage verweigern?
Ja, wenn der Sachverhalt nicht komplett durch die Akte erstellt ist, 100% und man noch für eine Verurteilung auf Aussagen angewiesen ist, sicher dann. Also dann sollte ich ja nicht zu viele Infos noch liefern.
Ja, logisch. Also wenn es rechtlich oder im Sachverhalt Lücken gibt, die es nicht füllen können, dann sollte man sicher die Aussage verweigern. Und es ist auch wenn es die Lücken nicht gibt, ich meine, je mehr, oder der Beschuldigte wird dann unter Umständen 4, 5, 6, 7 Mal befragt und dann gibt es zwangsläufig irgendwelche Widersprüche, die es einem aufhängen können. Und der Geschädigte ist dann vielleicht 1, 2 Mal befragt und dann kommt man einmal und sagt, ja, Geschädigte ist stringent, immer das Gleiche gesagt. Ja, dann haben wir auch nur 2 Mal befragt, oder? Ja. Und nicht einmal detailliert. Also es ist dann so, mehr Aussagen sind nicht, ist nicht besser. Also im gescheitsten Fall tut man sich einmal erklären, einmal stringent vorbereitet erklären und sonst hebt man das Maul. Und dann gibt es natürlich auch noch die Frage, wie ist man überhaupt im Auftreten, ist man im Druck gewachsen, was hat man für ein Auftreten? Es gibt ja Naturtalent. Und der andere würde einfach denken, schon lieber, oder? Es gibt ja gerade Antipathie.
Das stimmt, das ist noch schwierig zu machen, ja. Also das kannst du wie nicht faken. Dann entweder kommst du gut über oder es geht wie halt nicht. Und dann kannst du noch so eigentlich das Richtige erzählen und es kommt komisch über.
Man hat natürlich, wenn man die Aussage verweigert, hat man natürlich auch psychologische Wirkung. Also es widerspricht ein bisschen am Anschein von einer vernünftigen Lebenserfahrung. Man tut sich verteidigen, wenn man angegriffen wird, man will sich erklären. Also Aussageverweigerung ist eine absolute Ausnahme, auch vor Gericht.
Ja, aber ich glaube, also vielleicht nicht die Leute, die, also irgendein Durchschnittsbeobachter, aber die Leute, die dort arbeiten, die können das gut in den Kontext einsetzen. Ich habe nicht das Gefühl, dass man wegen dem einen Nachteil hat.
Nein, nein, das glaube ich auch nicht. Aber das Psychologische sollte man gleich nicht unterschätzen. Und dem kann man ja entgegenwirken, dass man eben dann vielleicht ein bisschen ein ausgiebiges Schlusswort macht oder dass man nicht auf Fragen Antwort gibt, weil das ist ja immer ein bisschen ein Katz-und-Maus-Spiel, sondern dass man sagt, okay, ich habe meinen Standpunkt, ich trage dann am Schluss vor, aber ich bitte Sie zu akzeptieren, dass ich keine Fragen beantworte oder dass man sich halt vorgängig einlässt. Also da gibt es schon Mittel, um dem entgegenwirken. Also ist klar, das hat juristisch keine Wirkung, aber so psychologisch hat das durchaus Relevanz.
Ja, also ich glaube, dass ich meine nur einfach, ich hoffe und gehe eigentlich davon aus, dass nachher so die Antipathie oder Sympathie nicht reinspielt. Also dass genau das Psychologische kannst ausblenden im Entscheid selber.
Ja, aber ich habe es schon erlebt bei Beschuldigten, die sehr gut können auftreten können. Mhm. Sehr zugewandt, sehr positiv, sehr oder sehr eindringlich oder sehr rührend. Und das hat durchaus einen Einfluss.
Gut, das
also man vergibt
in die Richtung vielleicht schon, ja.
Also wenn man einfach sagt, macht nie Aussagen, das ist immer die Strategie, würde ich das nicht unterstreichen. Es ist immer ein taktisches Abwägen, das will ich eigentlich nur sagen. Privatkläger ist ja dann befragt worden auf seinen eigenen Antrag hin. Mhm. Wie hast du das gefunden?
Ihn habe ich sehr angenehm empfunden, seine Aussage. Er hat auch immer irgendwie wohl über Leid geredet, nicht einfach wirklich wie ein Buch, sondern hat sehr strukturiert ausgesagt. Klar, der ist auch, hat ja gewusst, dass er wird aussagen, hat sich ein bisschen vorbereitet, aber es ist jetzt wirklich als Zuhörer ist es extrem angenehm gewesen, weil es einfach eine Struktur drin gehabt hat und wie es sehr ruhig auch vorgetragen worden ist.
Und wirklich auch die Fragen beantwortet?
Ja, genau. Das ist auch eine Seltenheit, ja. Sehr darauf eingegangen, auf was die Frage ist.
Mhm. Und wenn er ein bisschen hat ausholen, hat das gerade erklärt. Ich muss
jetzt angekündigt, ja.
Ich muss schnell ausholen. Nein, ich finde, er hat das sehr gut gemacht. Und auch seine Betroffenheit hat er gut geschildert. Mhm. Also man hat richtig können mitfühlen.
Ja, nein, das ist er sehr wirklich toll ausgesagt.
Das wird sicher auch einen Einfluss gehabt haben auf den Spruchkörper, ganz sicher.
Mhm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Und dann wirkt natürlich, dass die Beschuldigte nicht ausgesagt hat, wirkt unter dem Aspekt psychologisch gerade nochmal feiger.
Ja, es hilft schon nicht, ja, das stimmt. Gerade eben, weil halt der Privatkläger auch dort war und man so die Gelegenheit hätte können, beim Job packen, um die Situation vielleicht ein bisschen lösen zwischeneinander. Das wäre, ja, ich glaube, nur schon das, auch wenn es nicht juristisch nachher nicht geklärt ist, mal schnell sich anschauen und etwas zueinander sagen, hätte wie geholfen.
Mhm. Ja, gibt es sonst noch etwas zu sagen?
Nein, zum Aussageverhalten nicht. Nein,
es ist einfach, es ist wirklich jedes Mal ein Abwägen. Muss man auch mit dem Klienten intensiv diskutieren und die bestmögliche Strategie finden.
Genau, und dann machen sie vielleicht trotzdem etwas ganz anderes nachher.
Das ist eben dann auch die Aufgabe vom Anwalt, dass man eben sicherstellt, dass das nicht passiert. Und das ist aber, braucht Erfahrung.
Ja, aber wir haben das ja auch schon diskutiert und du hast auch gesagt, zum Teil ist es einfach nicht, es geht nicht, du kannst
ja, aber so gut eine Hauptverhandlung ist nochmal etwas anderes als eine Einvernahme in der Mitte oder am Anfang von einer Untersuchung. Mhm. Also eine Hauptverhandlung, du kennst die Akte, du kennst das Programm, du kannst dich vorbereiten und wenn du das nicht machst, dann handelst du grob fahrlässig.
Nein, ich weiß nicht, dass man es nicht macht. Ich sage, der Mandant kannst ihn steuern gewissermaßen, aber es kann einfach auch sein, dass es nicht funktioniert, dass es eine Drucksituation ist und die Person halt anders reagiert auf etwas, was man nicht vorausgesehen hat.
Also das stimmt. Aber auch das, ich meine, man kann ja dann nicht sagen, ja, dann sagen sie das und man muss ja dann schon sagen, es ist eine massive Drucksituation, sie stehen in der Mitte, sie sind ausgestellt, etc. Allenfalls ihm sagen, jetzt gehen Sie mal eine Gerichtsverhandlung anschauen vorher. Einfach eine professionelle Vorbereitung.
Nein, sicher, ja. Ich habe einfach das Gefühl, das ist wirklich eine Situation, wo schlussendlich ist es einfach noch mal schlimmer, als du dir es vorstellst.
Ja,
natürlich. Also das ist wirklich, ja, ich habe nicht das Gefühl, dass man sich das so gut kann vorstellen und sich so kann vorbereiten, dass man auch sagt, ah, da ist gar nicht überraschend zu kommen. Ich bin ganz ruhig dort rein, das Damoklesschwert vom Urteil, das schwebt über mir, aber ich bin ganz ruhig geblieben. Also,
nein, natürlich nicht.
wer das kann, bewundernswert, aber ja. Ich glaube es nicht.
Also ja, merci für deine Gedanken.
Gerne.